Habt ihr uns vermisst? Handel Digital war eine Zeit lang nicht zu hören. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt mit einer neuen Folge wieder zurück sind. Ein kurzer Hinweis vorab: Meine eigene Tonspur ist in dieser Folge leider nicht in der gewohnten Qualität zu hören. Das Gespräch ist aber dennoch gut verständlich und die Inhalte sind so spannend, dass sich das Zuhören absolut lohnt. Mein Name ist Funda Barkan. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit der ersten Folge 2026. Warum laden manche Flächen dazu ein, zu verweilen und andere gar nicht? Darüber spreche ich mit Stefan Suchanek. Er beschäftigt sich mit etwas, das sich Neuroästhetik nennt und erklärt, wie Gestaltung, Atmosphäre und Emotionen auf der Verkaufsfläche wirken und wie Händlerinnen und Händler ihre Läden so gestalten können, dass Kundinnen und Kunden länger bleiben und gerne wiederkommen.
Handel digital.
Der Podcast über Digitalisierung, Automatisierung, KI und innovative Lösungen im Handel.
Wir sind heute in einer ganz besonderen Thematik unterwegs. Wir beschäftigen uns mit etwas, was du als Neuroästhetik auf Geschäftsflächen bezeichnest. Oder einfacher ausgedrückt, es geht um die Psychologie von Verkaufsräumen. Richtig?
Richtig, genau.
Genau. Stefan, ich weiß, du bist Professor, du lebst in München, du warst Architekt oder bist es vielleicht immer noch, aber vielleicht stellst du dich einfach unseren Hörerinnen und Hörern selbst mal vor und erzählst uns, wie du überhaupt zum Handel gekommen bist, weil wir sind ja jetzt bei Handel Digital, das wird unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessieren.
Sehr gern. Ja, ich bin immer noch Architekt, aber meine Geschichte jetzt kurz zu fassen ist eine Herausforderung. Ich habe Innenarchitektur studiert und kam da als Innenarchitekt zu einem großen Architekturbüro, die sich damals schon in den 90er Jahren, als ich studiert habe, mit Handel beschäftigt haben. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch ein Bühnenmensch bin und auf der Bühne schon immer war. Und Handel und Bühne passt sehr, sehr gut zusammen. Und meine Karriere ging ja dann weiter über das Bayerische Fernsehen. Dort war ich erstmal Bühnenbildner, habe dort Strategien entwickelt, wie Bühnenbilder aufgebaut werden müssen, damit Menschen gerne ein Bild anschauen, aber andererseits, dass auch nicht viel Geld ausgegeben wird. Denn ein Bühnenbild, das steht irgendwie 2-3 Stunden, dann wird es abgefilmt oder ein Theaterstück wird dann abgespielt und dann wird es ja wieder abgebaut. Das heißt, man hat hier nicht viel Geld zur Verfügung, muss aber wissen, wie ein Bild optimal aussieht, damit der Zuschauer da auch sich wohlfühlt und eingebunden fühlt. Dann ging es auch für mich auf die Bühne. Ich habe Vorträge gehalten, oft immer so vorher, nachher, wie Räume verändert werden können. Und dann ging es auch los, dass der Handel das ganz interessant fand, gerade so 90er, 2000er Jahre mit dem Thema Emotionalisierung, Storytelling. Der Handel war dann nicht mehr einfach nur eine Verlängerung des Lagers mit weißen Regalen, sondern es war auf einmal auch ein bisschen mehr Action, mehr Erlebnis. Und das hat auch den Kunden sehr gut gefallen. Und da hat man dann begonnen, sich Gedanken zu machen, wie wir den Handel beleben können. Und so wurde ich angefragt, Vorträge zu halten. Aber mir persönlich hat dann immer noch eine Sache gefehlt, nämlich zu wissen, wie tatsächlich der Mensch reagiert. Und bei Mensch meine ich eigentlich das Gehirn. Und wir wissen ja, Menschen sind sehr verschieden, aber unsere Bedürfnisse und auch die Art und Weise, wie unser Körper arbeitet, also sprich Hormone, die Psychologie und so weiter, das spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Und wir Architekten, wir sprechen ja gern vom Begriff der Emotionalisierung oder auch Storytelling. Das sind ja Begriffe, die sehr populär sind. Aber tatsächlich zu wissen, was überhaupt eine Emotion ist und wie unser Gehirn reagiert, das war für mich super spannend. Und dann habe ich die Corona-Zeit genutzt, nochmal mich in die Universität zu setzen. Und ich habe Psychologie studiert, Wirtschaftspsychologie. Und da bin ich auch diesen Begriff der Neuroästhetik über den Weg gelaufen. Und der hat mich sofort angefixt, denn die Neuroästhetik ist letztendlich die Wissenschaft, wie ästhetische Reize auf unser Hormonsystem wirken und damit unser Empfinden und unser Handeln und unser Entscheiden wesentlich beeinflussen. Und das sehe ich als das Potenzial der Zukunft schlechthin, weil wir wissen, dass unsere heutige Welt sehr am Struggeln ist. Wir haben sehr viele Ängste, wir haben sehr viele Nöte, wir haben Politik, wir haben Ökonomie, wir haben die Umwelt. Das sind alles Impulse, die auf den normalen Menschen natürlich negativ einwirken. Und jetzt soll dieser Mensch mit Glück und Zufriedenheit einkaufen, wo ihn solche Dinge strugglen. Und da sehe ich das Potenzial für den Handel, dass wir mit diesem Wissen den Handel optimieren können und damit auch den Menschen wieder in seiner tiefsten Seele erreichen können.
Das hast du super schön beschrieben. Also du hast da auch ein paar sehr wichtige Stichworte genannt, denke ich. Unter anderem Storytelling und Corona. Ich glaube, die Corona-Zeit hat ganz prägnant hervorgehoben, wie wichtig Erlebnis und Storytelling mittlerweile auf der Verkaufsfläche ist. Denn die Menschen haben sich entwöhnt, in die Läden und in die Räume reinzugehen. Und jetzt muss der Handel sich besonders anstrengen, die Leute wieder reinzuholen und wieder zusammenzubringen. Denn wir sagen auch immer, der Handel ist ein Ort des Zusammenkommens, ein sozialer Ort, wo Menschen zueinander finden. Und ich glaube, wir müssen in der schwierigen Zeit, wie du es heute beschrieben hast, die wir aktuell haben oder in den letzten Jahren erlebt haben, es wird ja nicht weniger und nicht einfacher, müssen wir die Menschen wieder darin bestärken, zusammenzukommen, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch positive Gefühle dabei wecken. Du hast auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Das nennt sich
Richtig.
Wirksamer Handeln. Das habe ich mir natürlich im Vorfeld auch einmal angeguckt. Und wenn du wirksamer Handeln sagst, was meinst du damit eigentlich?
Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass eine grundlegende Veränderung in unserer Gesellschaft stattfindet. Natürlich Themen wie Digitalisierung und Corona haben das Ganze natürlich noch vorangetrieben. Und eine sehr gute Nachricht für den Handel ist folgende. Das hat vielleicht auch schon jeder überlesen, aber die Wichtigkeit hat vielleicht noch nicht jeder erkannt. Es gibt unglaublich viele Studien, die aufzeigen, dass der Verbraucher, dass der Kunde sich wieder ein menschenzugewandtes Handelsumfeld wünscht. Bei Umfragen steht es ganz oben, vor allem die Positionen der Atmosphäre. Also wenn ich einkaufe, dass ich atmosphärisch einkaufe. Und das Zweite ist der Überbegriff der Freundlichkeit, also dass Menschen sich wertgeschätzt fühlen. Und das kann man wieder in Unterkategorien einteilen. Bei Wertschätzung geht es auch darum, dass Menschen ihre Zeit nicht vergeuden im Handel. Das heißt, wir müssen Orientierung schaffen, wir müssen mit Zeichen arbeiten, dass Menschen sich schnell orientieren können. Aber das sind jetzt Unterbegriffe, über die wir vielleicht auch nochmal später sprechen können oder die auch in meinem Buch erläutert sind. Aber wenn wir jetzt wirklich mal bei der Metaessenz, also bei der Überessenz bleiben, und wirklich in die Psychologie gucken, was hat denn der Onlinehandel, was der stationäre Handel nicht hat und was kann der stationäre dann vom Onlinehandel lernen? Und da sind die Begriffe der Bequemlichkeit, der Einfachkeit, die stehen ganz, ganz oben. Und was aber online nicht liefern kann, ist, was du gesagt hast, dass Menschen in ihrem tiefsten das Bedürfnis haben, sich zu begegnen, ein Erlebnis zu finden, dass sie auch in ihrer Seele berührt werden. Und da weiß ich als Psychologe, wenn wir von Seele berühren sprechen, dann müssen wir Hormone triggern. Und da gibt es mittlerweile wirklich wunderbare Möglichkeiten, diese Hormone auch tatsächlich anzusprechen im Handel. Darüber berichte ich natürlich auch in meinem Buch. Aber um das jetzt kurz zusammenzufassen, die Chance, den Menschen wieder zurückzugewinnen, ist jetzt größer denn je, weil auch das Vertrauen in die digitalen Online-Shops ein bisschen verloren gegangen ist. Das weiß man ja auch durch die Rücksendequoten und so weiter. Man möchte ja auch wieder was anfassen können. Und das ist letztendlich die große, große, große Chance für den stationären Handel, da den Menschen wieder nicht nur auf der rationalen Ebene zu erreichen. Wir wissen ja, wir kommunizieren auf drei Ebenen. Einmal die rationale Ebene, das ist, wenn ich irgendwo hingehe, weil da der Preis passt. Dann die emotionale Ebene. Und da hört es bei vielen dann schon auf, vor allem bei Architekten, die dann noch die emotionale Ebene ansprechen. Die emotionale Ebene ist, wenn ich mich, keine Ahnung, für eine Marke entscheide, für Apple oder auch für das Storytelling. Und die dritte Ebene, und das ist jetzt das, was wir in Zukunft brauchen, ist die körperlich-somatische Ebene. Und das ist jetzt, was die Forschung der letzten 20 Jahre gezeigt haben, dass Menschen über diese körperliche Ebene viel früher kommunizieren, als unser Verstand das tut. Und wir sprechen ja auch, wenn wir Menschen begegnen, sprechen wir davon, dass wir irgendwie eine gute Chemie haben in der Kommunikation. Oder junge Menschen sagen, Mensch, da stimmt einfach der Vibe. Und das zu verbalisieren, das habe ich versucht in dem Buch. Und das ist sehr, sehr gut. Über diese körperliche Ebene ist es sehr, sehr gut machbar. Und wenn wir es schaffen, diese körperliche Ebene, über die wir jetzt bestimmt ein bisschen auch noch sprechen werden, das ist wirklich eine ganz tolle Chance. Und da bietet auch die Wissenschaft der Neuroästhetik unglaublich schöne Potenziale, Menschen da wirklich tief zu berühren, ohne dass der Mensch sich jetzt da irgendwie entertained fühlt oder dass er sich überfordert fühlt oder dass er sich da sozusagen manipuliert fühlt, sondern er fühlt sich verzaubert statt manipuliert. Und wenn man das schafft, den Menschen, den Kunden zu verzaubern, dann hat man das ohnehin alles richtig gemacht.
Wir haben tatsächlich ja in Frankfurt dieses Jahr was ganz Besonderes. Das nennt sich World Design Capital als Auszeichnung. Die Städte weltweit alle 2 Jahre bekommen. Dieses Jahr ist es eben Frankfurt. Und das Motto lautet Design for Democracy. Und da wird ja genau über diese Ebene, die du gerade angesprochen hast, also die körperlich-somatische und emotionale versucht, Gesellschaft zu formen, zu demokratisieren und das gemeinsam. Und ich finde das super spannend, dass wir uns als Stadt und in verschiedenen Initiativen, verschiedenen Unternehmen und als Einzelpersonen jetzt hier zusammentun und überlegen, wie schaffen wir es, dass diese Stadt lebenswert für alle wird, dass Menschen hier zusammenkommen und sich wohlfühlen und gut fühlen und Bock haben, diese Gesellschaft mitzugestalten. Du hast jetzt schon ein bisschen erläutert, so, wir haben diese 3 Ebenen, rational, emotional und dann halt eben die körperlich-somatische. Also wir müssen uns ja angucken, wie kriegen wir das für den Handel hin? Wir wollen ja den stationären Handel stärken, auch unter anderem, weil, wie du beschrieben hast, das Einkaufsverhalten sich verändert hat. Um jetzt von der Theorie in die Praxis zu kommen, was bedeutet das für den Handel am Ende konkret?
In der Psychologie hat man sich hier mal die Mühe gemacht, oder ich habe mir die Mühe gemacht, die Psychologie mit der Handelsarchitektur abzugleichen. Zuerst, ich habe eine Studie gemacht an der Hochschule in München. Auf diese Studie ist das Buch auch aufgebaut und war völlig erstaunt, dass ich festgestellt habe, dass diese psychologischen Faktoren im Handel noch gar nicht so die große Rolle spielen. Und ich habe das mal zusammengefügt und habe das auch extrahiert und bin auf 4 wesentliche Punkte gekommen, die relativ leicht nachvollziehbar sind und die für den Handel anwendbar sind. Das ist die sogenannte Sanftmethode. Und diese Sanftmethode, wie der Name schon sagt, besteht aus 4 Elementen. S steht für Stress, das A für das englische Wort awe, das ist ja das Wort für Staunen, die Wissenschaft des Staunens. Also das ist ja, was wir ja möchten, dass wir Menschen in Begeisterung bringen im Handel. Dann das N steht für Needs, das sind ja unsere Bedürfnisse, da steckt die Maslow'sche Bedürfnispyramide dahinter. Da wissen wir alle noch aus Schul- oder aus Biologiezeiten, die besteht aus 5 Ebenen, die hat man aber mittlerweile auf 7 Ebenen erweitert, weil man festgestellt hat, dass zum Beispiel das ästhetische Empfinden für uns ein Grundbedürfnis ist. Und heutzutage glauben wir immer, dass Schönheit oder Ästhetik ist eine sehr subjektive Sache und liegt im Auge des Betrachters. Aber das ist nur ein Spruch, den ein Film geformt hat in den 20er Jahren. Und deshalb ist es so in den Köpfen hängen geblieben. Nein, Schönheit ist zwar einerseits oder die Ästhetik einerseits was, was unsere Kultur, aber auch unsere Bedürfnisse formt, aber andererseits gibt es auch evolutorisch vorteilhafte Merkmale, also evolutorische Codes, die wir auch als Schönheitscodes entschlüsselt haben. Und da gibt es bei der Maslow'schen Grund- oder bei der Bedürfnisse einen Punkt, dass wir ästhetische Bedürfnisse haben. Und das ist sehr leicht erklärt, dass wir zum Beispiel über die Ästhetik feststellen konnten früher, ob ein Produkt, ob eine Ware oder vor allem ob Speisen, ob diese Speisen verdaulich sind, also wertvoll sind oder schon verdorben sind. Also wir haben über das Auge festgestellt, ob der Apfel, ob der jetzt irgendwie giftig ist oder ob der schon verschimmelt ist. Das ist ja über die Farben und so weiter, über die Ästhetik, ob das verschrumpelt ist und so weiter, der Apfel symmetrisch ist. Und da hat man festgestellt, dass über dieses ästhetische Empfinden eine Vorteilhaftigkeit erkannt wird von unserem Gehirn und dass wir da natürlich uns einer Sache nähern oder von einer Sache entfernen. Das sogenannte Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten, was dann dahinter steckt. Und das ist sozusagen der 3. Punkt von dieser Sanftmethode. Und das F, der 3. Punkt, SF steht für Flow und da steckt die Glücksforschung dahinter, die ja jetzt auch schon in den 80er Jahren begann von dem Forscher Tsitsens Mikali, ein sehr komplizierter Name. Aber der hat sich damit auseinandergesetzt und hat festgestellt, dass der Mensch oder auch das Gehirn letztendlich das Glück für ein gutes Leben eher bevorzugt als den monetären Erfolg. Und das wurde jetzt vor kurzem auch noch bestätigt mit einer Studie, vor allem in der Schweiz, die ja sehr monetär getrieben sind. Die Schweizer wollen ja Geld verdienen und das ist auch sehr wichtig für die Schweizer. Und genau in der Schweiz wurde diese Studie durchgeführt und man hat Menschen befragt, ob es ihnen wichtiger ist, in einem Unternehmen viel Geld zu verdienen oder ob es ihnen wichtiger ist, glücklich zu sein, während sie in der Arbeit sind. Vielleicht gar nicht so viel Geld zu verdienen und glücklich zu sein. Und wie man jetzt schon erahnen kann, haben auch Schweizer sich für das Glück entschieden, weil hinter dem Glück natürlich auch Gesundheit steckt. Und da sehen wir anhand von dieser Sanftmethode, anhand von diesen vier psychologischen Ebenen, die wir jetzt in die Architektur bringen können. Wir können ja jetzt die Architektur entsprechend durch diesen Filter betrachten und können gucken, diese vier psychologischen Faktoren, vor allem die erste, Stress, da steckt auch die Salutogenese, die Wissenschaft der Salutogenese dahinter, wissen wir, dass Menschen, wo wir heute sowieso sehr viel Stress haben, dass wir letztendlich uns dem zuneigen, was uns nicht Stress bringt, sondern was uns entlastet. Und da kann man im Handel auch schon mal ansetzen, dass wir einfach da reingehen und ohne, dass wir einen Umbau brauchen, könnten wir durch die Geschäfte durchgehen und einfach mal selbst mit der Brille des Kunden gucken, wo gibt es Faktoren, die mir einen Mini-Stress bieten, weil das potenziert sich ja. Das sind ja nicht riesengroße Stressoren, die da drin sind. Das hat ja, kann ja jeder selbst erkennen. Aber tatsächlich, wie öffne ich die Türe? Drücke ich erstmal und sie geht nicht auf, ziehe, geht immer noch nicht auf, drücke ich wieder, geht auch nicht auf und erst beim vierten Versuch beim Ziehen geht sie endlich auf, weil einfach moderne Architektur es nicht gewährleistet, dass wir sofort erkennen können, dass ich links ziehen muss. Und da denkt sich jeder Kunde, um Gottes Willen, hoffentlich hat mich keiner gesehen, dass ich 3 Versuche oder 4 Versuche brauche, bis ich endlich diese Türe aufbekomme. Und solche Faktoren sind so häufig, auch nur ein Taschentüchlein oder Tesastreifen oder ich gehe rein und weiß nicht, muss ich rauf, muss ich runter, wo ist denn die Männerabteilung? Letztens war ich in Berlin in einem Laden für Brillengeschäfte, habe mich bei Brillen umgeguckt, kommt die Dame, hat mich angesprochen, hat gesagt, Sie stehen aber jetzt hier in der Damenabteilung. Das war für mich erstmal ein Schamgefühl. Ich meine, das ist ja völlig okay, ich kann mich auch in der Damenabteilung umgucken. Aber ich wollte gar nicht in die Damenabteilung. Ich wollte natürlich in die Herrenabteilung. In dem Moment habe ich Scham empfunden. Aber wäre eine Beschilderung da gewesen und hätte da sofort gezeigt, wo ist die Herren- und wo ist die Damenabteilung, hätte ich nur anhand eines Bildes unterbewusst das entschlüsseln können und hätte zielgerichtet in die Herrenabteilung gehen können. Und das sind, sag ich mal, sehr, sehr wichtige Faktoren, ganz oben natürlich der Faktor Stress oder Stressoren, die wir jetzt in die Architektur des Handels bringen können, sodass der Handel handelsfähig bleibt oder handelsfähiger wird für die Zukunft, für die Grundbedürfnisse des Menschen, wo wir wissen, dass sich Menschen wieder nach diesem wertschätzenden, nach diesem stressfreien, nach diesem entlastenden, mit einem kleinen Erlebnis, mit einem kleinen Staunen und mit irgendwie einem kleinen Goodie, dann sind die Menschen schon sehr, sehr glücklich. Und da ist sehr, 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 sehr viel Potenzial noch auf der Straße.
Jetzt auch abgesehen davon, dass man als Händlerin oder Händler irgendwie so Erlebnismomente schaffen muss, geht es ja schon auch um Ladenbauthemen. Kann ich mir dann vorstellen, dass dann so Sachen wie, naja, man hat eine Kundentoilette, man hat irgendwie geräuscharme Kulissen und diese mittlerweile auch diese Selbstbedienungskassen. Würdest du sagen, das zahlt auf dieses Sanftmodell mit ein oder bin ich da komplett falsch?
Jein. Sowohl als auch. Also ich freue mich zum Beispiel über Selbstbedienungskassen, wenn ich jetzt hier, ich habe gleich einen Edeka bei mir um die Ecke. Das, letztendlich ist es mehr oder weniger meine verlängerte Küche oder meine Speisekammer. Ich gehe rein, nehme 3 Teile und gehe über die Selbstbedienungskasse ruckizucki raus. Das finde ich total cool, finde ich total super. Aber dann gibt es natürlich auch Faktoren, wo man sagt, man kann sich selbst bedienen. Zum Beispiel, wenn ich mir eine frische Brezen holen möchte, dann muss ich mich bücken, dann muss ich eine Tüte rausziehen, die sich nicht öffnen lässt, die mit den anderen Tüten verklebt. Dann muss ich mit einer Gabel oder so eine Zange nehmen, die irgendwie an so einem Magnet hängt. Dann geht der Deckel schon wieder zu und ich bücke mich in dem untersten Fach, um diese letzte Breze hinten links rauszunehmen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber jeder, glaube ich, kann das nachvollziehen. Und als Mann tue ich mir vielleicht noch leichter. Aber als Frau, wenn ich jetzt im Business-Alltag unterwegs bin und möchte mir ein Mittagessen, eine Brezen holen und muss mich da im Kleid da bücken und dann fällt die Breze runter, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Da müssen wir nochmal diese guten Gedanken, auch das Thema der Digitalisierung, das sind alles Dinge, die uns erleichtern können. Aber wenn die nicht zum Ende gedacht werden und wenn die in einem Moment, wo ich unter Stress bin, wenn sie da eher auch wieder ein zusätzlicher Stressfaktor ist, weil ich zum Beispiel meinen PIN nicht weiß oder weil ich an der Selbstbedienungskasse einfach eine Praline mitgenommen habe und auf einmal piepst es ganz laut und ich denke mir, was habe ich verbrochen? Und dann stelle ich fest, die Praline hat eine alkoholische Füllung und dann muss eine Dame von der Kasse aufstehen, muss kontrollieren, ob ich schon 18 bin. Und da denke ich, ich habe dann das Gefühl, der ganze Edeka mit den 20 Leuten, die jetzt auch an der analogen Kasse anstehen, schauen mich an. Und das ist ein Moment, wo ich sage, ich wäre jetzt gern durch diese digitale Kasse durchgegangen, aber in dem Moment fühle ich mich nicht wohl, ich schäme mich und fühle mich unwohl. Und da sind trotz der Hilfestellung, die uns die Digitalisierung bietet oder die moderne Systeme, gar nicht digitale, sondern auch andere Systeme, die uns Hilfestellung scheinbar bieten, wenn die aber nicht zu Ende gedacht sind, kann das in unserem Körper, in unserem Unterbewusstsein kleine Stressoren hervorrufen, die dann die Nutzung nicht so flüssig machen, wie wir es uns gewünscht hätten.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen, die uns sehr unangenehm sind. Oder auch wenn man in den Laden rein und raus geht und das piepst einfach, man denkt sich so, hey, ich hab doch noch nicht mal was, also ich bin doch gerade erst reingekommen. Dann fühlt sich der Besuch in dem Laden schon total falsch an.
Du fühlst dich sofort als Verbrecher. Du fühlst dich ja sofort, obwohl das Piepsen gar nicht von dir ausgelöst wurde. Aber da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, wie wir solche Dinge vielleicht ganz vermeiden lässt sich's nicht. Das ist ja auch ganz normal. Wir Menschen, wir haben ja immer so ein bisschen unsere Reibung. Aber zumindest reduzieren. Nur wenn man mal ein bisschen nachdenkt und vielleicht kleine Schräubchen justiert, könnten wir da schon sehr, sehr viel erreichen.
Viele Beispiele, die du jetzt genannt hast oder an die ich jetzt denke, sind gerade auch mit einer inklusiven Gesellschaft sehr gut vereinbar. Ne? Also auch für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen.
Exakt, ja.
Ist es angenehmer, in solche Orte reinzugehen, wo halt ganz klar auf Strukturen und Wohlfühlatmosphäre geachtet wird.
Absolut, absolut. Wir hatten auch, das kann ich nur mal ganz kurz erwähnen, wir hatten mal eine Kooperation mit Ferrero und wir haben die Mopro-Abteilung, also die Molkereiproduktabteilung, haben wir mal optimiert, nur als Konzept, und haben das auch mal umgesetzt und das kam sehr, sehr gut an. Wir haben nämlich Folgendes gemacht, dass wir überhalb der Produkte, zum Beispiel Milchprodukte, haben wir einfach eine große Milchpackung, so wie es jeder kennt, diese typische Form der Milchpackung, haben wir in 3D ausdrucken lassen und haben sie drüber gehängt, statt der Beschreibung. So war das für Kinder, auch für ausländische Mitbürger, für Menschen mit Sehbehinderung war das viel leichter erkennbar, als wenn da irgendwie Milchprodukte ganz klein steht. Oder für vegetarische Produkte war dieses Zeichen für vegetarische, das ist ja so eine Pflanze, die haben wir da
genau,
3D
ausgedruckt. Genau, dieses V meinst du, ne?
Genau, das ist dieses V, was ja auch so ein Blütenstängel oder so ein Blattstängel hat. Und das sind ja Symbole und wir wissen ja, dass Symbole viel schneller verarbeitet werden und viel leichter, weil wir auch gar nicht eine Sprache brauchen, sondern weil wir über Symbole kommunizieren. Und das kam in diesem Test-Market, kam das super gut an, man hat sich viel leichter orientiert und dadurch kommt eine Sicherheit in unserer Psychologie zustande und durch diese Sicherheit, dieses Wohlgefühl, was zu einer sogenannten höheren Gestimmtheit führt. Und die höhere Gestimmtheit ist letztendlich der Auslöser für Impulskäufe. Und das sollten wir wieder mit reinbringen, dass wir eine höhere Gestimmtheit in den Retail mit reinbringen, um einfach auch dieses Wiederkehren, die Loyalität zu fördern, dass Menschen sagen, das war jetzt richtig nett oder dass sie sagen, Mensch, das gönne ich mir. Einfach, dass diese Impulse, dass Menschen selbst überrascht sind, dass sie sagen, ach, das habe ich mir jetzt gekauft, das habe ich mir gegönnt. Und da ist die Psychologie ist dafür zuständig. Und wir müssen den Menschen, bevor er emotionalisiert wird, braucht es eben eine Harmonisierung in unserer Psychologie. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für die Zukunft des Handels, dass wir, bevor wir an Storytelling und Emotionalisierung und Erlebnis denken, müssen wir gucken, wie können wir den Menschen so vorbereiten, dass er das Erlebnis überhaupt aufnimmt, dass er nicht im Stress ist, weil beim Stresstunnel haben wir eine sehr kleine Perspektive, unser Blickwinkel verengt sich. Wir müssen ihn erstmal auf dieser körperlichen Ebene abholen, ihn harmonisieren, dass er sich wohlfühlt und dann öffnet sich unsere Perspektive und unser Blickwinkel für Zusatzangebote, Erlebnisse, Storytelling und so weiter.
Auch das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen. Ich habe das immer ganz, ganz, ganz häufig in so einem türkischen Supermarkt, den ich total abfeiere. Mhm. Ich kenne keinen Lebensmittelhandel, der so aufgeräumt ist wie dieser Markt und ich kaufe da wirklich Dinge, wo ich mir jedes Mal denke, so, die würde ich sonst nicht essen und nicht zu mir nehmen, aber einfach, weil es so pretty aussieht.
Ja, ja, absolut, absolut.
Und in Japan ist es ja auch ganz viel so. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Die arbeiten ja auch super, also mit ganz viel Struktur und Ästhetik, was mir manchmal hier in Deutschland bewusst so ganz, ganz klar fehlt. Und da merke ich das immer ganz krass, ne? So diese Unterschiede, wie man sich dann in dem Geschäft wohler fühlt und dann auch Lust hat, die Sachen länger anzuschauen, im Endeffekt auch tatsächlich am Ende was mitnimmt.
Also da ist vor allem der arabische Bereich, die geben da auch richtig Gas, auch schon Moskau und so weiter oder natürlich auch im asiatischen Bereich. Da wird sehr viel diese menschliche Komponente von den Toiletten, da gibt es ja mittlerweile Toiletten, wo Influencer nur hingehen, um sich in der Toilette zu fotografieren, weil einfach tolle Spiegel da sind, weil da auch tolle Produkte, die man testen kann, Parfum und so weiter. Und das ist so cool und das ist so menschenzugewandt und das muss nicht schwer sein. Und ich war letztens in München auf der Messe, mir ist die Türe ins Gesicht gefallen, weil die so schwergängig war und da gehen Tausende von Menschen an einem Messetag durch und dann gucke ich nur auf eine Decke, die schwarz ist und ein paar Leuchten und dann auch dieses Licht war sehr fahl. Ich sah einfach scheiße aus, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, den Ausdruck. Und so fühlt man sich dann auch. Und so wird dann auch der Messetag und so wird dann auch das Einkaufserlebnis. Weil wenn ich mich dann im Spiegel anschaue und aufgrund von alter Beleuchtung habe ich ein grünes Gesicht oder zumindest ein fahles Gesicht, dann denke ich mir, oh Gott, ich muss ja erstmal in Urlaub fahren, den kann ich mir gar nicht leisten, geschweige mir dann die Hose hier kaufen. Also das sind tatsächlich Faktoren, die wichtig sind und die wir gut korrigieren könnten, bevor wir in die Erlebnisarchitektur und in die großen Investitionen gehen. Ja.
Gut, du hast ja jetzt ganz ausführlich und auch recht klar beschrieben, dass dieses Sandmodell oder die Psychologie, wie sich das auf das Kaufverhalten auswirkt. Wie können Händlerinnen und Händler diese psychologischen Erkenntnisse auch ganz praktisch umsetzen? Jetzt, wir haben schon sehr viele Beispiele eigentlich genannt, aber vielleicht hast du noch mal so ein, zwei Kniffe, die wir hier noch mal nennen können und den Händlerinnen und Händlern einfach mal mitgeben können, um darüber nachzudenken.
Ja.
Weil Ästhetik, ich glaube, wir haben in Deutschland immer, also Deutschland ist ja jetzt nicht das Land, das dafür bekannt ist, besonders viel übrig zu haben für Schönheit und Ästhetik. Aber wir hatten, als ich dich gestern angerufen habe und wir kurz schon mal gesprochen hatten, da hatte ich ja auch das Beispiel der Nationalsozialisten angebracht, was vielleicht nicht das Schönste ist, aber die ja ganz klar mit dieser Ästhetik gearbeitet haben, um Erfolg in der Gesellschaft zu haben.
Ja, also in der Zeit begann man auch oder danach begann man auch darüber zu forschen, warum eine Person auf einmal so viele Menschen erreichen kann, obwohl man weiß, dass diese Person vielleicht auch einen falschen Gedanken hat. Und das war ja auch der Beginn der Psychologie und da gab es ja so Effekte wie zum Beispiel Social Proof, wo man festgestellt hat, dass Menschen so ein Herdenverhalten haben. Da gibt es irgendwie eine Herde, die läuft irgendwie blind hinterher und dann der Rest der Herde läuft dann auch noch hinterher. Und das muss man einfach wissen, wie unser Gehirn tickt. Und wir glauben ja immer, dass wir jeder, es gibt ja diesen Spruch, der liebe Gott oder wer auch immer da oben, das Universum, wenn das eine Sache auf der Welt super gerecht verteilt hat, dann ist es scheinbar der Verstand, weil jeder glaubt, dass er genug davon hat. Und das ist der Beweis, dass unser Gehirn relativ einfach arbeitet, nämlich nicht, dass wir meinen, dass das, was wir jetzt im Kopf haben, dass das die Wahrheit ist oder das glauben wir immer. Und unser Gehirn arbeitet so, dass wir die Dinge als Wahrheit empfinden, die uns gewohnt sind, wo das Gehirn nicht viel nachdenken muss. Das ist der sogenannte Fluency-Effekt. Also alles, was flüssig verarbeitbar ist, wo wir nicht viel nachdenken müssen, das wird automatisch bevorzugt. Und unser Gehirn beschreibt es dann für uns selbst, für unseren Verstand, dass das unsere Wahrheit ist. Und wir glauben aber immer, dass diese Wahrheit die anderen auch so haben. Und deshalb streiten wir uns ja auch. Deshalb gibt es ja verschiedene Religionen, verschiedene politische Ansichten. Und jeder glaubt, er hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen. Aber jetzt zurück von diesen allgemeinen sozialpsychologischen Effekten, welche psychologischen Effekte in der Architektur super wirken. Das kann ich zum Beispiel jedem in jedem Geschäft auch empfehlen. Es gibt den sogenannten Peak-Shift-Effekt. Und das ist, warum wir alle gern nach Rom fahren, weil es dort Bauwerke gibt, die überhöht gebaut werden. Denken wir mal an die ganzen Kirchen, denken wir mal an die Tempel. Und da hat man festgestellt, wenn wir eine sehr steile Perspektive vor uns haben und da nach oben gucken, dann wird tatsächlich unser Hormonsystem, unser zentrales Nervensystem, wird da aktiviert. Und durch diese Aktivierung wird es, wie wenn wir einen Schluck Kaffee nehmen oder sowas, da fühlen wir eine Vitalisierung und das tut uns gut, das macht uns Spaß. Das ist ja wie auch ein anregender Mensch oder eine anregende Kommunikation oder ein schöner Film. Und durch diesen Peak-Shift-Effekt, der durch die Überhöhung von Eingängen stattfindet, haben wir so ein leichtes Kribbeln im Bauch. Und das sorgt auch für Bindung, das sorgt für Begeisterung. Und den kann man relativ einfach umsetzen. Viele Menschen haben ihren Eingangsbereich und manche haben sogar den Eingangsbereich oben vielleicht sogar noch mit Folie abgeklebt, weil das vor 10 Jahren üblich war, um vielleicht den Einblick in die Decke abzudecken. Aber wenn wir einfach Türen überhöhen, wenn wir mal gucken, dass die Türe vielleicht sogar höher ist, dass sie so noch ein Oberlicht hat, dass wir dieses Oberlicht mit integrieren, dass wir da vielleicht an Weihnachten einen Kranz drumherum anbringen oder dass wir diese diesen Eingangsbereich mit einer dunklen Folie folieren, sodass dieser Portaleffekt zustande kommt. Rechts und links Blumenschmuck hinstellen, vielleicht auch eine Beleuchtung, vielleicht auch noch einen Stuhl oder irgendwie eine Sitzmöglichkeit nach draußen stellen mit einem Sitzkissen oder sowas, weil man weiß, das hat auch ein bisschen was Behagliches, was Wohnliches. Ich fühle mich da nicht nur als Geldbringer, sondern als Gast. Und dann lege ich auch noch die Schmutzfangmatte, die ja sowieso überall notwendig ist. Und jeder Deutsche kauft die in Grau oder Anthrazit, weil das ja effizient ist. Aber man könnte sie auch in Dunkelrot kaufen. Das ist nämlich schon der zweite Effekt, das ist der sogenannte Red Carpet Effekt. Und den könnten wir nämlich auch anwenden, weil da hat man festgestellt, wenn Menschen über einen roten Schmutzfang laufen, durch die Farbe Rot, fühlen wir uns natürlich schon mal wertgeschätzt. Und die Leute stolzieren drüber, der Körper richtet sich auf. Und da gibt es auch eine tolle Forschung aus Amerika von Amy Cuddy, eine Psychologin. Man hat festgestellt, wenn der Körper sich aufrichtet, wird Cortisol, also unser Stresshormon, reduziert. Und Testosteron, das ist unser Entscheidungshormon. Auch Frauen haben einen kleinen Anteil an Testosteron, nicht so viel wie bei Männern. Es ist nicht nur ein Sexualhormon, sondern es ist auch das Entscheidungshormon. Aber die Entscheidungsfreude wird durch einen aufrechten Körpergang, das nennt man Embodiment, durch einen aufrechten Körpergang, der wiederum durch einen weichen Teppich oder einen roten Teppich verursacht wird, werden wir tatsächlich da in eine Situation gebracht, wo die Hormone verändert werden und wo durch diese Veränderung unsere Stimmung verändert wird und durch die Stimmung natürlich dann auch das spontane Einkaufsverhalten.
Also bedeutet das im Endeffekt, wenn ich über einen Teppich laufe, am besten auch rot,
ja,
der mich dazu bringt, dass ich aufrechter laufe, wegen der Struktur nehme ich an,
richtig,
dass ich dann wahrscheinlich eher was einkaufe. Das ist jetzt so das Fazit daraus.
Ja. Okay. Ja, genau. Da gibt es auch eine interessante Studie von einer Professorin, Frau Professor Flade, eine Architekturpsychologin, die wunderbare Dinge festgestellt hat, zum Beispiel, dass Menschen, wenn die unter einer Überdachung laufen, was ja zum Beispiel in Hamburg viel, viel häufiger ist, dass dort die Passagen überdacht sind, da hat man festgestellt, dass der Mensch seine Laufgeschwindigkeit reduziert. Das heißt, da ist mehr Zeit da, um ins Schaufenster zu gucken. Da ist mehr Zeit auch da, sich zu entschleunigen. Auch Stress wird rausgenommen. Der Fokus wird verbreitert. Auch die Bereitschaft, ins Geschäft zu gehen, die Bereitschaft auch einzukaufen, sich was zu gönnen, ist dadurch wesentlich erhöht. Also meine Empfehlung, wenn man jetzt kein Vordach irgendwie installieren will, was vielleicht teuer ist, so einfach einen Schirm aufzustellen. Man weiß auch, dass Menschen, sobald die unter einem Schirm sitzen, das ist ja auch der Tipp für die Gastronomie, die essen nicht nur den Snack, sondern die gönnen sich dann sogar vielleicht das Drei-Gänge-Menü, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, weil einfach durch diesen Schirm in unserer Psychologie das Gefühl von Geborgenheit und Wertschätzung ausgelöst wird und wir dann auch das weitergeben, das Prinzip der Reziprozität. Wir erhalten was und geben dann gern weiter. Und das sind wunderbare psychologische, ästhetische und auch architektonische Phänomene, die gar nicht viel Geld kosten müssen, die aber letztendlich zu einer Steigerung von Abverkauf und auch von Aufenthaltsdauer und auch von Loyalität dazu beitragen können.
Genau, weil wir jetzt schon bei Überdachungen sind, wenn du über Hamburg sprichst, das gibt es ja natürlich auch in anderen Städten sehr viel, können wir ja vielleicht von der einzelnen Ladenfläche mal auch in das Thema Innenstadt und Stadtteile schauen. Kannst du vielleicht ganz kurz, weil wir auch eine Kampagne haben, die Stadt und Handel digital heißt, da die Verknüpfung zur Digitalisierung und Aufenthaltsqualität in Städten und Ladenflächen herstellen? Die scheint es ja auch zu geben. Also wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ich würde es gerne für unsere Hörerinnen und Hörer auch einmal greifbar machen.
Ja, sehr gern. Wir erleben ja, wenn wir abends oder auch tagsüber durch Innenstädte flanieren mit vielen Schaufenstern, da gibt es ja dieses Phänomen der Reflexion. Das heißt, dass wenn ein Schaufenster nicht ausreichend beleuchtet ist und wir gegenüber ein helles Gebäude haben, was durch die Sonne angestrahlt wird oder durch Sonneneinstrahlung, dann passiert Folgendes, dass eine Spiegelung entsteht. Und für das Auge kann sozusagen ein Geschäft, wenn dieser Spiegeleffekt entsteht, nicht wahrgenommen werden, weil einfach durch die Physik da einfach Reflexe dann auf diesen Schaufenster sind. Und da kann uns die Digitalität nämlich wunderbar helfen, weil man kann entweder ganz viel Licht ins Schaufenster bringen, aber da bräuchte man, keine Ahnung, 3 Baustrahler, um gegen die Sonne da anzuwirken. Aber was ganz gut ist, sind zum Beispiel Screens. Und wenn auf Screens, und die gibt es ja mittlerweile auch super interaktiv, die ja nicht nur dann nach Geschäftsschluss können ja mit Screens, es gibt ja auch da die Möglichkeit, mit Screens zum Beispiel Gesichter von Passanten aufzunehmen, die sich vor diesen Screen stellen. und da zum Beispiel Mode anprobieren können. Dann, dass der Screen natürlich so eine Leuchtkraft hat, dass er diese Spiegelung überbrücken kann. Dann, dass unser Gehirn und auch unser Auge automatisch eher Bewegungen statt stillstehende Objekte fixiert. Das kann ja auch über einen Screen, kann das ja wunderbar dargestellt werden, indem Werbefilme gezeigt werden. Dann, unser Auge fixiert gerne Gesichter. Wir wissen ja auch, wenn wir in ein Café gehen, wir setzen uns nicht mit unserem Gesicht zu einer Wand, sondern wir setzen uns mit dem Rücken zur Wand, um Menschen lesen zu können. Also auch hier ein Screen zu nutzen oder auch eine Schaufensterdekoration zu nutzen, um da Gesichter zu zeigen. Und das ist digital ja auch super lösbar. Wir können da mit Testimonials arbeiten, die bekannt sind. Keine Ahnung, wenn da ein George Clooney mir zuwinkt und seinen Espresso trinkt. Oder sogar auch das Personal, der Mitarbeiter der Woche. Das ist ja auch eine Huldigung für das Personal, wenn die dann am Abend noch irgendwie in die Fußgängerzone reinwinken und schon mal irgendwelche Tipps geben, was man am nächsten Tag, wenn wir ins Geschäft gehen, was man mit diesem Mitarbeiter, dass der vielleicht ein super Profi ist bei Sportschuhen und dann kann der einem das zeigen, wie die Sportschuhe funktionieren und der gibt einem auch sogar noch eine Playlist mit für irgendwie eine zum Laufen, für eine Running-Playlist, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, dass die Digitalisierung uns ein zusätzliches Kommunikationspotenzial bietet, um in der Breite zu kommunizieren. Also wir haben heute schon die ganze Zeit darüber gesprochen, um in die Tiefe mit Hormonen zu kommunizieren, braucht es noch den Mensch. Aber um in die Breite zu kommunizieren und da auch charmant zu sein, helfen solche Dinge unheimlich auch, um Innenstädte zu beleben, um Schaufenster, die sonst nachts tot und leer sind, mit Elementen aufzuwerten, die auch dann interaktiv nutzbar sind. Und da glaube ich, da ist wahnsinnig viel von QR-Codes, die man scannen kann, über irgendwelche Angebote, auch Spiele oder auch Interaktionen. Also auch wirklich immer, da spricht man in der Psychologie von Involvement. Also wir Menschen, wir möchten gerne einbezogen werden. Wir brauchen zwar immer so einen Tick, das kennt man ja auch, wenn man in den Supermarkt geht und man soll mal einen Käse probieren und das Erste ist immer, nee, ich muss noch mal gucken. Aber wenn man tatsächlich diesen Level überwunden hat in unserem Gehirn, Und wir probieren doch den Käse, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann einen ganzen Leib kaufen, weil wir dann ins Gespräch kommen und weil auf einmal dieses Socializing stattfindet, das ist was Wunderbares. Und da könnte die Digitalisierung, vor allem für die Generation, die kommt, die jetzt von Corona natürlich, mein Sohn ist 18, der hat eine Gewohnheit entwickelt oder diese Generation hat eine Gewohnheit entwickelt, einfach digital zu kommunizieren. Und da gibt es ja auch diesen FOMO-Effekt, es gibt einen Cringe-Effekt, es gibt den Fatigue-Effekt oder den Ick-Effekt. Das sind Effekte, die die junge Generation angeeignet haben, es wurde ihnen angeeignet, weil sie ja in der Corona-Zeit nicht anders kommunizieren konnten. Und jetzt werden sie allein gelassen und jetzt müssen sie wieder nett sein und mit den Menschen sofort mit Handschlag zugehen. Und die brauchen natürlich das digitale Medium und das ist natürlich dann ein wunderbares Medium, um diese Generation, und das ist unsere Zukunft, das ist nämlich die Generation, die in den nächsten 10, 20 Jahren dann auch das Geld hat und das Geld bringt. Wir müssen mit dieser Generation lernen zu kommunizieren und nicht nur uns über diese Generation lustig machen, so nach dem Motto, ah, wir sind damals mit dem Bonanza-Radl ohne Handy und da sind wir hingefallen.
Nicht nur lustig machen, so ne? Genau. Also wir schimpfen schon sehr, sehr viel darüber, ja. Und da sprechen immer von einer Lost Generation, aber ich denke, damit tun wir denen Unrecht.
Absolut. Und da muss ich auch wirklich meine Generation mehr wirklich rügen, dass meine Generation nur irgendwie auf diese Generation dann so nach dem Motto, ja, wir sind ja analog aufgewachsen, wir können auch ohne Handy. Aber wir haben dieser Generation das Handy in die Hand gegeben. Es sind unsere Kinder und das ist die nächste Generation und wir müssen ihnen helfen, wir müssen sie abholen. Dass Corona da war, da können die nichts dafür. Dass es Digitalisierung gibt, können die nichts dafür, sondern sie nutzen es nur. Und das miteinander jetzt zu verbinden, dass wir sagen, wir nutzen die Wege der Digitalisierung und das Wissen der Psychologie, um Menschen wieder zu harmonisieren und Menschen wieder eine Zugewandtheit zu geben, statt nur zu lästern und nur jetzt da irgendwie ständig Konfrontationen aufzubauen. Also dieses Empörungsverhalten, also jeder zweite Instagram-Post basiert, auch die Politik, es basiert ja nur auf Empörung, dass wir künstlich Empörung erzeugen und das muss aufhören. Wir tun nichts mehr, das Einzige, was wir tun, ist für Empörung sorgen. wir müssen was tun, um wieder eine Menschenzugewandtheit zu gestalten auf allen Ebenen. Und das ist für die Stadt wichtig, das ist für den Handel wichtig, für die Politik wichtig, weil das die Grundpsychologie und das Grundbedürfnis des Menschen ist.
Absolut. Ich finde, das hast du jetzt so, so gut ausgedrückt und damit auch schon gut unseren Schluss abgerundet, würde ich sagen. Dazu gibt es gar nichts mehr zu sagen, ehrlicherweise. Also ich bin da total bei dir und wir müssen wieder mehr ins Wohlfühlen reinkommen, wieder mehr ins Menschliche. Und dazu kann der Handel auf jeden Fall seinen Beitrag leisten. Und ohne den Handel gibt es die Innenstädte, die Stadtteilzentren, gibt es die Ortskerne nicht. Und das sind die Orte, wo Menschen eben zusammenkommen können, sich begegnen können und eben wieder menschlich miteinander interagieren können. Von daher vielen lieben Dank.
Ich danke dir sehr herzlich.
Für diese wirklich tollen Worte. Ich würde dich trotzdem gerne noch eine Abschlussfrage fragen, einfach nur, um auch nochmal dir eine persönliche Frage zu stellen. Du kommst ja, also du lebst in München und kommst auch aus der Region. Gibt es denn dort einen Ort, einen Laden, würde mich interessieren, wo du sagst, das ist mein Comfort Place. Sie machen das so gut, da fühle ich mich so wohl, da könnte ich auch jeden Tag einkaufen, obwohl es unnötig ist.
Ja, es gibt schon einige, es gibt auch einige, die haben noch ein bisschen Bedarf, aber es gibt ein wunderbares kleines Geschäft mitten in München in der Sendlinger Straße. Die verkaufen einfach nur Zimtschnecken oder Backwaren mit Zimt. Und so ist auch der Name so ähnlich. Ich will jetzt keine Werbung machen, das wäre ungerecht, aber man, glaube ich, kann schon sich denken. Und die haben ihren kleinen Backshop nur auf ein Produkt reduziert, nämlich Backwaren mit Zimt. Wo jeder jetzt sagen will, oh Gott, das ist ja so eine kleine Auswahl, kommen da überhaupt die Leute? Und das ist so interessant, da stehen die Leute Schlange. Und jetzt sagt man ja auch, ich stehe doch in heutigen Zeiten, stehe ich doch nicht mehr Schlange, wo ich doch irgendwie das viel schneller haben kann. Aber die Schlange, da wird tatsächlich einiges bewirkt, weil es ist irgendwie so eine ganz coole Community. Man steht an, man kommuniziert nur über die Augen, man unterhält sich ja noch nicht, aber man hat so dieses, das gleiche Leid in Anführungszeichen und man lächelt sich an, ah, noch 3 Minuten stehen oder ah, da vorne. Und auf einmal kommt man vielleicht sogar ins Gespräch. Man ist auf einmal, dieses Anstehen bildet eine Community. Und vielleicht spricht man sogar miteinander und dann kommt schon ein Erlebnis. Das ist ja auch, was man zum Beispiel am Oktoberfest hat, wenn man vor dem Riesenrad oder vor der Geisterbahn ansteht, dass man vor lauter Aufregung natürlich dann auch mit Menschen kommuniziert, dass da auf einmal diese Überwindung stattfindet und man mit Menschen spricht. Der Laden ist super süß eingerichtet, ist so ein bisschen Storytelling, so ein bisschen Puppenstübchen. Es riecht verdammt gut. Das Personal ist auch super süß, super nett. Und es ist ein kleines Erlebnis. Und ich glaube, das ist die Überraschung, dass mit Kleinigkeiten, aber trotzdem, wo alle Stellschrauben relativ gut sind, von Sensorik über Erlebnis, aber es ist nicht drüber. Und dass sogar das Anstehen zum Erlebnis wird, dass alle Leute da gucken und sogar Selfies machen und sagen, ich stehe hier an und hier stehen ganz viele Leute an. Das ist schon mittlerweile eine große Kunst und das machen die ganz gut. Und wenn nicht so viele Leute anstehen, dann hole ich mir da auch eine Zimtschnecke. Und die schmeckt sogar auch sehr gut.
Wirklich tolles Beispiel. Ich kann mir das total gut vorstellen. Wir haben einen ähnlichen Laden in Frankfurt. Dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, findet man in vielen anderen Orten und in vielen anderen Geschäften auch. Wir hatten tatsächlich auch vor kurzem Uniqlo, die Eröffnung in Frankfurt seit ein paar Monaten wirklich jeden Tag Schlange vor diesem Laden. Mhm. Das ist wirklich verrückt. Also ich glaube, die Begeisterung für den Handel, und das möchte ich damit ausdrücken, ist nicht tot, wenn die Läden es richtig machen und den Menschen das Gefühl geben, dass sie da willkommen sind und was zu bieten haben.
Ja.
Deshalb vielen lieben Dank für die Erkenntnisse, die du heute geliefert hast. Und ich glaube, damit können sehr, sehr viele Händlerinnen und Händler was anfangen. Und die meisten wissen ja eigentlich auch, dass sich die Zeiten geändert haben, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr darum bemühen müssen, die Menschen bei sich zu halten. Aber manchmal fehlt es ja einem so an den richtigen Kniffen oder an dem Know-how. Und ich finde, du hast heute super viele tolle Beispiele genannt. Vielen lieben Dank dafür, die auch einfach umsetzbar sind.
Ich habe noch einen wunderbaren Abschlusssatz, wenn man sagt, was kann ich denn tun? Da habe ich einen wunderbaren Abschlusssatz. Und wenn man sich nur an Rom erinnert oder an Mallorca, warum man gern in diese kleinen Lädchen geht, dann habe ich hier einen sehr schönen Abschlusssatz, der auch mein Buch abschließt. Und der heißt, allein die Beseitigung der allgegenwärtigen Lieblosigkeit wäre bereits eine Bereicherung für eine mehr menschenzugewandte Handelszukunft.
Schön.
Und das,
danke.
Das ist, was ich jedem empfehle, die Lieblosigkeit in Deutschland vor allem ein bisschen zu entfernen und dann erreichen wir wieder die Herzen und die Seelen der Menschen und der Kunden.
Schönen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ihr interessiert euch für die Arbeit des Handelsverbandes Hessen? Dann hört auch in unseren Podcast Handel Insight rein. Alle unsere Folgen gibt es auf hvhessen.de oder handel.digital. Die Digitalisierungskampagne Handel Digital vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum und Technologieland Hessen.
Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.